Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist Nikolaus Blome. Schönen guten Tag, herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Vor einer Woche habe ich unseren Gästen meistens noch die Hand gegeben. Heute fragen wir uns schon, müssen wir möglicherweise auf Studiogäste bald verzichten als Vorsichtsmaßnahme gegen Covid-19. Die Zeiten ändern sich rapide.
Das kann man sagen. Also als wäre es von Tag zu Tag irgendwie auf so einer Eskalationsstufe, wobei man ja manchmal sehen kann, wie die Fälle sich entwickeln, also die infizierten Zahlen. Und die verfolgen offenkundig einen ganz, ganz geraden Pfad. Immer plus 30% pro Tag. Das ist offenkundig heute in Deutschland nicht der Fall gewesen. Aber das sind dann schon, da kann man sehen, wohin die Reise geht.
Mhm. Wir haben hier auf jeden Fall das gemacht, was geboten ist, Abstand halten. Die Frage ist ja auch sowieso, bei aller notwendigen Vorsicht, gibt es mittlerweile hier und da auch so etwas wie einen politischen Überbietungswettbewerb? Das und anderes werden wir diskutieren in einer Stunde Radio, in 30 Minuten Podcast. Wir werden Sie natürlich auch informieren. Gerade jetzt spricht der Bundesgesundheitsminister in München, was er sagt. Das hören Sie später auch hier. Seien Sie herzlich willkommen und das gilt vor allem für alle, die ganz ungewohnt zu dieser Zeit zu Hause sind, im Homeoffice oder während Sie Ihre Kinder hüten. Die Schulen sind dicht, die Kitas sind dicht, alle Läden werden zumachen, außer natürlich Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, generell alles, was zur Grundversorgung notwendig ist. All das bleibt offen, das sei nochmal extra betont, damit keine falschen Sorgen entstehen. Aber ansonsten schaltet das Land auf Ruhemodus. Volkswagen hat heute früh angekündigt, die Produktion zu stoppen. Das Auswärtige Amt hat eine weltweit geltende Reisewarnung ausgegeben und der Außenminister Heiko Maas hat sich auch erklärt, was mit den Deutschen passieren soll, die noch im Ausland sind.
Wir werden alles dafür tun, den tausenden deutschen Reisenden, die im Ausland gestrandet sind, in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen. Mit dieser konzertierten Rückholaktion wollen wir den Touristen, die derzeit in den besonders betroffenen Gebieten festsetzen, eine Rückkehr nach Hause ermöglichen.
Die Ankündigung des Außenministers Heiko Maas. Nikolaus Blome ist heute hier an meiner Seite, früher stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und ich habe gerade von Ihnen erfahren, Sie sind gerade noch aus Marokko rausgekommen.
Ja, wir sind am Samstag zurückgekehrt. Und offenkundig, wie sich im Nachhinein herausstellte, mit einem der allerletzten Flieger abends. Aber man hatte gar nicht das Gefühl, das ist das letzte oder der letzte Flieger, denn der war gut besetzt, aber nicht voll besetzt. Und es gab auch überhaupt keine tumultösen Szenen am Flughafen dort in Marokko. Und Marokko ist auch kein Risikogebiet. Insofern hatte man nicht die Befürchtung. Also man ahnte, das wird jetzt ein bisschen enger. Und manche Flüge waren auch schon gestrichen von Marokko, meinetwegen nach Spanien oder nach Italien. Das konnte man ja alles nachvollziehen. Aber dass dann von jetzt auf gleich zwischen Samstagnacht und Sonntag früh die Klappe runterfällt und tatsächlich, glaube ich, eine ganze Menge Touristen dort auch gestrandet sind, die nicht mehr in ihre Heimatländer kommen, also nicht nach Frankreich kommen. Und Frankreich-Marokko hat nur eine sehr enge Beziehung, auch touristisch natürlich. Das, glaube ich, wird jetzt spannend.
Das ist das Interessante, was Sie beschrieben haben. Dieses in einem Moment noch nichts ahnen und im nächsten Moment ist schon alles anders. Das ist ja, glaube ich, gerade auch die interessante Erfahrung, die wir alle machen, dass dieses Land, das ja wirklich alle möglichen Krisen schon erlebt hat, Wirtschaftskrisen, Terrorismus von links, jetzt in letzter Zeit leider Gottes auch im neuen Bewusstsein von rechts. Und immer war es auch so, dass das normale Leben doch weitgehend weitergehen konnte für fast alle Menschen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo das nicht mehr gilt.
Das stimmt, der Alltag ist betroffen. Ich glaube, man unterschätzt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzkrise 2008, 2009, minus 5% im Bruttosozialprodukt, das hatte es seit dem Weltkrieg auch noch nie gegeben. Und ich erinnere mich an so Fotos von Halden, also von irrwitzigen Flächen voller Neuwagen von Daimler-Benz oder VW, die irgendwo in der Heide geparkt waren, weil sie einfach nicht mehr abgenommen wurden.
Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass Volkswagen auch jetzt entscheidet, erstmal nicht zu produzieren und andere Autohersteller ja auch.
Ich glaube, das hat den Alltag der Menschen, die zum Beispiel in diesen Firmen gearbeitet haben, natürlich auch massiv verändert. Das hat der Rest der Bevölkerung wahrscheinlich noch nicht mitgekriegt. Und wenn jetzt Spielplätze, Kitas, Schulen geschlossen werden, dann unterbricht das natürlich in einer Form einen gewohnten Alltag, den es in der Tat ganz lange nicht gegeben hat.
Gerade jetzt in diesen Minuten geben Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, eine Pressekonferenz in München. Wir werden später dahinschalten. Unser Korrespondent hört gerade aufmerksam zu. Gerade Söder prescht ja voran. Der Katastrophenfall, der gestern ausgerufen wurde in Bayern. Ich habe da eine vorsichtige Frage. Ich stelle sie wirklich vorsichtig, denn keiner will ja im Moment leichtsinnig wirken. Aber droht nicht auch langsam die Gefahr des politischen Überbietungswettbewerbes bei den Schutzmaßnahmen?
Ich glaube, da muss man zwei Dinge beachten. Erstens ist die Bundesrepublik ein föderaler Staat. Das heißt, wenn einer den ersten Schritt macht, dann sieht es aus, als wäre er vorgeprescht. Er hat aber auch die Pflicht und die Hoheit vor allen Dingen, etwas in seinem Land zu tun. Nun hat im nacheilenden, nachsorgenden Betrieb jetzt die Bundesregierung dafür gesorgt, dass alle anderen Länder nachgezogen haben. So sah es also einen Moment lang aus, als hätte Herr Söder großartig vorgeprescht. Dem würde ich dabei jetzt keine unlauteren Motive unterstellen auf den ersten Blick. Ich glaube, er hat das schneller gesehen. Er hat allerdings auch Grenzen in die Richtung, wo Hochrisikogebiete sind, zum Beispiel halt Österreich oder ich glaube die Schweiz ja natürlich auch. Richtig ist, da gibt es so ein möglicherweise einen kleinen Virus, der sich jetzt auch anfängt zu verbreiten, die Krankheit des starken Mannes. Wenn Sie sich sehen, mit welchem Aplomb der österreichische Bundeskanzler Kurz auftritt oder Herr Macron, der Staatspräsident von Frankreich, vom Krieg spricht, dann finde ich das in der Sprache und im Auftritt auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Und wer vom Krieg spricht, ganz präzise, der darf sich nicht wundern, wenn die Leute hamstern gehen. Ja. Also erst sagen, wir sind im Krieg und dann aber bitte geht nicht hamstern. Das passt halt nicht zusammen, da sollte man sich für eine Tonalität entscheiden.
Aber ich glaube, wir haben da schon ein Problem des Föderalismus und das gilt für beides, für Deutschland, aber auch für die Europäische Union, dass sich am Ende kein Regierungschef den Vorwurf machen lassen will, er habe zu spät gehandelt.
Das stimmt.
Da bleibt aber dann am Ende vielleicht nicht genug Raum für Debatten über die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen.
Dazu kommen wir sicherlich gleich. Nur ich würde sagen, das Problem, Sie sagen Föderalismus, man könnte aber auch sagen Subsidiarität. Also es hat einen guten Grund, dass die Gesundheitsschutz, Hygieneschutz und solche Richtlinien und Regeln in Deutschland auf Länderbasis oder gar auf Kreisbasis organisiert sind, weil die sind halt viel näher dran am jeweiligen Problem. Dies ist jetzt ein bundesweites Problem, das hätte man in der Form noch nicht erlebt. Da kann man schon fragen, wäre es nicht eine bundeseinheitliche Regelung schneller besser gewesen? Ja, vielleicht. Und trotzdem habe ich ein großes Faible für so einen dezentralen Auftritt, weil sie einfach automatisch näher dran sind am Problem. Und das gilt auf europäischer Ebene ja ganz genauso. Wer jetzt klagt, guck mal, Europa funktioniert nicht, der unterstellt, dass Brüssel es besser wissen könnte als die Schweiz oder als Nichtmitglied Italien, Deutschland, wenn es darum geht, vor Ort Gesundheitsschutz oder Seuchenschutz zu betreiben. Das finde ich eine Überblähung der Aufgaben Brüssels, die nicht funktionieren könnte.
Ich glaube, was Brüssel jetzt leisten kann und leisten muss, ist wirklich zu schauen, wo in Europa sind denn die wirklichen dramatischen Situationen, wo brauchen wir die Solidarität über die Grenzen hinweg. Ich glaube, darin liegt gerade das Scheitern der Europäischen Union, dass wir sehen, da ist sich jetzt jeder selbst am nächsten und sei es nur bei der Frage der Schutzkleidung.
Ich finde nicht, dass das ein Scheitern ist. Natürlich ist jetzt jeder Nationalstaat seinen Bürgern, seinen Wählern verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es maximalen, Seuchenschutz oder Pandemieschutz gibt. Ich wüsste jetzt nicht, wie Brüssel legitimiert wäre, dazwischen zu arbitrieren und zu sagen, es tut mir leid, in Italien sind jetzt schon so und so viele Tote, jetzt muss Deutschland oder ein anderes Land Schutzkleidung abgeben, weil da gibt es jetzt schon so viele Tote. Das fände ich schwierig, das könnte Brüssel niemals legitimieren.
Mhm. Obwohl es von der Sache her gegeben wäre, in der Notwendigkeit.
Wenn Sie unterstellen, dass einer Bundesregierung das Wohlergehen italienischer Mitbürger genauso wichtig sein muss wie das Wohlergehen der Deutschen, ja, dann wäre das so richtig. Ich glaube nur, dass das Wohlergehen der deutschen Mitbürger, der deutschen Bundesregierung wichtiger ist.
An meiner Seite der langjährige Bild und auch mal eine Zeit lang Spiegeljournalist Nikolaus Blome zu uns ins Studio gekommen ist. Deutschlandfunk Kulturwissenschaftsredakteur Martin Mayer. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Wir brauchen Orientierung in diesen Tagen, in denen Covid-19 das Virus umgeht und das öffentliche Leben lahmlegt. Das ist die Stunde der Virologen. Christian Drosten von der Charité ist mittlerweile dem ganzen Land ein Begriff, ein Gesicht, das man kennt durch viele Interviews und Auftritte. Oder auch Alexander Kekulé von der Uni Halle. Beide kommunizieren via Podcast mit uns allen. Und wir hören mal gerade Herrn Kekulé, der hat den frischen Podcast mit einer Aussage aus seinem aktuellen.
Das ist ja bekannt, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir viel, viel früher angefangen hätten, Maßnahmen zu ergreifen. Und hier kann man sich das so ähnlich vorstellen wie bei einer Operation. Also wenn ein Patient Schmerzen am Bauch hat und es könnte der Blinddarm sein, er geht aber nicht zum Arzt und lässt das schleifen und schleifen und schleifen und erst nach vielen Wochen fängt er dann an, sich zu therapieren, dann kann es halt passieren, dass der Blinddarm schon durchgebrochen ist und man muss eine Notoperation machen. Hier haben wir es eigentlich mit so einer Situation zu tun. Der Staat macht jetzt eine Notoperation, die ist aber eben selbstverständlich notwendig.
Das ist eine der Einschätzungen von Alexander Kekulé und wir hören mal den anderen, den wir viel hören in diesen Tagen, Christian Drosten von der Charité.
Ich glaube aber nicht, dass wir in Deutschland zu langsam waren. Wir hatten einfach sehr, sehr wenige Fälle. Der Münchner Ausbruch war kontrolliert und zwar glaubhaft. Ich glaube, die Situation, wo jetzt auch einige Leute sagen, im Nachhinein betrachtet, man hätte Karneval ausfallen lassen müssen, ich finde, das ist ein bisschen einfach gesagt. Es gab ja gar keine Fälle. Wenn wir null mit etwas multiplizieren, dann kommt da immer noch null raus. Das ist alles zu einfach. Und man muss doch wirklich sagen, was soll denn diese Rechthaberei im Nachhinein? Damit ist doch niemandem geholfen.
Also, das sagt Christian Drosten, Virologe an der Charité. Martin Mayer, das sind auf jeden Fall zwei ganz wichtige Stimmen. Mhm. Jetzt könnte man fast sagen, die haben so ein bisschen das Interpretationsmonopol mittlerweile gerade, aber durchaus mit unterschiedlichen Gewichtungen.
Ja, sie haben zumindest ein mediales Monopol, würde ich sagen. Also es sind jetzt die beiden, die durch die Talkshows touren oder in Podcasts auftreten. Und es sind auch beides, das glaube ich, kann man schon sagen, unstrittig anerkannte Virologen, wirklich Experten auf ihrem Gebiet, beide mit einem unterschiedlichen, ich würde sagen, Sendungsbewusstsein. Jetzt sitzen hier drei Journalisten im Raum, die also das ja durchaus auch haben. Deswegen würde ich das Herrn Kekulé nicht unbedingt vorwerfen. Also Alexander Kekulé ist ganz klar ein anerkannter Virologe, aber schon auch ein Mann, der medial gerne präsent ist. Das war auch schon in früheren Fällen so. Das spricht jetzt nicht gegen seine Expertise, aber er ist vielleicht im Ton zum Teil immer ein bisschen zugespitzt. Mhm.
Ich finde auch, das Bild mit der Blinddarmoperation funktioniert nicht ganz. Denn eine frühe Blinddarmoperation wäre natürlich richtig in dem Fall, den er da, oder den dem Beispiel, das er da gegeben hat, nur die ist halt in aller Regel völlig gefahrlos und nahezu folgenlos, außer dass sie heilt. Die Alternative zu den späten Eingriffen jetzt ins öffentliche Leben wären frühe Eingriffe derselben Art ins öffentliche Leben gewesen und nichts anderes hätte man machen können. Also es gab nichts Niederschwelligeres als das, was jetzt passiert ist. Man hätte es nur früher machen können. Das hat aber erhebliche Nebenwirkungen und Kosten. Und das gegeneinander abzuwägen und daraufhin dann den richtigen oder früheren oder späteren Zeitpunkt abzuleiten, ist normales, ganz normales Regierungsgeschäft. Im Nachhinein wird sich vielleicht klären lassen, ob es zu früh oder zu spät war. Ist von vornherein als zu spät jetzt zu brandmarken, finde ich, geht zu weit.
Das ist die politische Einordnung, politische Bewertung.
Genau, aber und ich glaube, die virologische ist eine andere. Also das ist eben, glaube ich, der Punkt. Und da muss man, das finde ich, ist im Moment so ganz, ganz entscheidend. Man muss bei diesen beiden Herren, wenn wir jetzt bei den beiden bleiben, immer ganz genau zuhören. Also was sagen sie denn wirklich? Und ganz oft, es sind Mediziner, die argumentieren. Die argumentieren so, sie haben es politisch eingeordnet. Da stimme ich Ihnen auch total zu. Das ist natürlich leicht gesagt. Virologisch wäre das schön. Wir machen jetzt alles dicht und dann verhindern wir die Ausbreitung oder verbremsen die sehr viel mehr. Kann man darüber diskutieren. Muss jetzt Herr Kekulé das irgendwie auch bewerten, was das für Auswirkungen hat oder nicht. Aber in erster Linie argumentieren Sie als Infektionsforscher. Das ist das eine. Und das zweite ist, und auch das muss man halt dazu sagen, wir reden hier von Medizin. Ein Mediziner und zwei Meinungen. Ne? Also das ist
ich kannte das mit Juristen, aber gut.
Mit Juristen ist das ja auch so. Das ist aber auch wirklich banal und das gilt natürlich auch in diesem Fall und gerade in einem Fall, wo es so wenige Daten gibt. Wir raten ja Menschen schon dazu, eine Zweitmeinung einzuholen, wenn es darum geht, ob sie sich eine Krone machen lassen sollen oder eine Hüfte operieren lassen. Das ist auch in diesem Fall schlicht und ergreifend. Mhm.
Aber gerade deswegen, gerade weil ja auch so viel Aufregung, Verunsicherung in den Gesellschaften gerade ist, gibt es da nicht fast schon eine Verpflichtung, dass man dann auch guckt, auch im Kreise der Virologen und der Virologinnen, die es ja auch gibt. Wie müssen wir gerade kommunizieren? Müssen wir uns da zurücknehmen? Wäre das auch vielleicht ein Job für einen Bundesgesundheitsminister, da mal zu sagen, ich frage Sie, Herr Blome, weil das eine politische Einschätzungsfrage ist, man holt die mal auch per Telefonkonferenz zusammen und sagt, Leute, hört auf, Verunsicherung zu stiften, indem ihr ganz unterschiedliche Nachrichten rauspustet.
Ich glaube, das ist irreal. Erstens, weil es natürlich ein ungeheures Informationsbedürfnis gibt und das jetzt staatlicherseits, regierungsamtlicherseits zu kanalisieren, zu sagen, das ist der Einzige, den ihr fragen dürft, weil den haben wir jetzt amtlich gestempelt als den, der reden darf. Das funktioniert nicht in der Demokratie.
Ich meine das wirklich eher in dem Sinne, dass man sie darauf verpflichtet und sagt, stimmt euch ein bisschen besser ab.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die so weit auseinander liegen. Mhm. Es geht jetzt um die Frage, hätte man früher. Und ganz egal, zu welchem Schluss man dann im Nachhinein irgendwann einmal kommen wird, ändern kann man es jetzt eh nicht mehr. Ich glaube schon, dass auch in Deutschland es zu Ausgangssperren kommen könnte, wenn sich das so exponentiell weiterentwickelt, wie derzeit der Fall ist oder in den letzten Tagen der Fall gewesen ist. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, aber jetzt haben wir einen Virologen hier am Tisch, das ist in Deutschland hieß, und die Bundeskanzlerin hat selber gesagt, ungefähr zumindest 50, 60, vielleicht sogar 70% der Deutschen könnten sich infizieren. Und wenn man dann rechnet, wie viele schwere Fälle gibt es und wie viele Todesfälle gibt es mutmaßlich, dann kommen sie bei einer Zahl raus, die ist mehrere hunderttausend groß, wenn nicht 1 Million Tote. Das ist in China aber nicht passiert. Da waren es 50 Millionen, die man so abgegrenzt hat in dem Gebiet rund um diese Millionenmetropole Wuhan, die keiner kannte vorher. Und am Ende waren es bis dato 80.000, 81.000 Infizierte und eine gewisse Quote auch an Toten. Aber 50 Millionen versus die 80.000 ist natürlich bei weitem nicht 70%, sondern es ist weniger als 1%. Und ja, das kann ich mir nicht erklären derzeit.
Also können Sie das erklären, Martin Mayer?
Ja, auch wenn ich kein Virologe bin, kann ich es versuchen. Es liegt daran, dass man immer gucken muss, diese Ausbreitung, über welchen Zeitraum sprechen wir da denn? Also wenn man sagt, 5 bis 60 Millionen Deutsche infizieren sich, dann ist die Frage, in welchem Zeitraum? Passiert das jetzt in den nächsten Jahren? Passiert das in den nächsten 10 Jahren? Das ist die entscheidende Frage. Und dann kommt man auf solche Zahlenspiele und käme dann auf solche Rechenspiele. In China haben wir das ja im Moment, das ist ein ganz neues Virus in einem ganz, ganz kurzen Zeitpunkt. Also die
aber mit einer Infektionszahl, wenn man den Zahlen trauen darf, das ist eine Diktatur, muss man sich auch nichts vormachen, dann geht die Infektionszahlen ja rapide zurück. Mhm. Die neue Infektionszahl, also man hatte den Peak bei 80.000, 81.000 und jetzt kommt fast nichts mehr hinzu, als wäre das binnen 6 Wochen gestoppt worden.
Ja, ich glaube, da wäre ich vorsichtig, ob das gestoppt worden ist, eben aus den Gründen, die Sie angesprochen haben. Da gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, Vorsicht, da jetzt wieder zu schnell zurückzugehen. Und auch bei uns ist natürlich eben diese Frage in Deutschland, alles, was da im Moment passiert, das wirkt, glaube ich, unglaublich gespenstisch für uns, weil es ist ein Virus, von dem wir auch noch nie gehört haben. Man muss immer wieder dazu sagen, 80% der Fälle, da haben sie leichten Schnupfen, da passiert erstmal gar nichts. Die Frage, wie viele sterben, wahrscheinlich unter 1% sind so die aktuellen Daten, die man da irgendwie hat. Und die Frage ist eben, wie lange dauert es, bis das Ganze sich ausbreitet? Wie schnell kommt zum Beispiel ein Impfstoff? Gibt es den wirklich schon in 2 Jahren? Das wäre optimistisch. Dann lässt sich sowas natürlich auch nochmal sehr viel stärker durchbrechen. Und ich glaube, das ist im Moment bei ganzen Zahlenspielen unglaublich wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, das sind sehr, sehr viele Fragezeichen. Mhm.
Viele Fragezeichen, einige Antworten von Martin Mayer, Wissenschaftsredakteur von Deutschlandfunk Kultur. Danke für den Studiobesuch. Heute ist Equal Pay Day. Das ist ein Tag, der stattfindet, um gleiche Bezahlung von Männern und Frauen einzufordern. Und der ist auf den heutigen Tag gesetzt, weil man ausgeht von einer Lohnlücke von etwa 20%. 20% verdienen Frauen weniger, umgerechnet auf den Jahreskalender. Heißt, sie haben 77 Tage bis heute eben vom Januar ausgerechnet umsonst gearbeitet. Ich ahne, dass mein heutiger Gast, der Journalist Nikolaus Blom, bei dem Thema leichte Schnappatmung kriegt.
Nein. Gelassenes Gelächter, möchte ich sagen.
Okay.
Weil ich das, also es ist ein toller Propagandakniff, Entschuldigung, also Propaganda vielleicht der falsche Ausdruck, ein toller PR-Kniff der interessierten Seite, die da Stimmung machen möchte für eine veränderte Lohnentwicklung. Und ich finde das insofern wirklich, wirklich ein bisschen heikel, weil der Grund, weshalb da 20% rauskommen, natürlich unter anderem damit ganz erheblich zu tun hat, dass mehr Frauen Teilzeit arbeiten als Männer Teilzeit arbeiten.
Mhm, aber ich glaube, das ist rausgerechnet an der Stelle.
Nee, das ist nicht rausgerechnet.
Doch, es gibt nämlich eine andere Zahl und unterschiedliche Studien. Man kann das aufs Leben beziehen. Also wenn man wirklich Phasen, weil Frauen beispielsweise ja auch Kinder kriegen, durch andere Phasen möglicherweise nicht berufstätig sind, Da kommt sogar eine schlimmere Zahl bei raus, dass Frauen im Durchschnitt ungefähr 50% dessen verdienen, was Männer verdienen.
Nee, also die Zahl mit den 21%, auf denen sich dieser Tag bezieht, integriert Teilzeit, integriert auch den Umstand, dass Frauen, warum auch immer, und darüber könnte man sich viel länger und viel interessanter unterhalten im Zweifel, in Berufe streben, die schlechter bezahlt sind, in Berufen landen, in denen schlechter bezahlt wird. Das könnte man gesellschaftlich versuchen zu ändern, aber nicht, indem man quasi argumentiert, da gibt es eine unterschiedliche Bezahlung. Also wenn jetzt hier eine Kollegin säße, die hätte genauso viel Dienstjahre auf der Uhr beim Deutschlandradio wie Sie, würde sie dasselbe kriegen. Ich hoffe das zumindest, dass es im Haustarifvertrag des Deutschlandradios so geregelt ist.
War das bei Springer und beim Spiegel, bei dem Sie ja auch waren, immer so?
Ich gehe davon aus, ja. Aber es gibt ein Problem in Tarifverträgen, und jetzt lagen Sie mich nicht auf die einzelnen Arbeitgeber fest, aber in Tarifverträgen weiten Flächen Deutschlands gibt es ein Problem. Das heißt, Sie machen dieselbe Arbeit, aber wenn Sie weniger Dienstjahre haben und Sie machen dieselbe Arbeit auch gleich gut, und das stellen wir gleich noch dazu, und Sie haben weniger Dienstjahre, dann kriegen Sie weniger Geld dafür. Und wer hat natürlich weniger Dienstjahre im Schnitt auf der Uhr? Das sind Frauen, weil sie ausgestiegen sind, um Kinder zu kriegen. Worum man jetzt bis auf Weiteres auch nicht viel ändern wird können, dass nur Frauen Kinder kriegen können.
Okay.
Und ich will mich nicht darüber lustig machen, aber
Blume,
da liegt der Fehler.
Ja,
sie könnten die Tarifverträge ändern.
Wir können uns schon darauf verständigen, dass es da eine Situation gibt, die sich ändern muss? Oder sagen Sie, das ist in Ordnung so?
Sagen wir mal so, ich finde es grotesk, dass Leute, die dieselbe Arbeit machen und nur unterschiedlich alt sind, automatisch unterschiedlich verdienen. Und das, wie gesagt, trifft hauptsächlich dann Frauen im Negativen. Das, finde ich, sollte man dringend ändern. Könnten die Tarifpartner jederzeit machen, müssten sie nur ihre blöden Tarifverträge entsprechend anpassen. Dass in einer Gesellschaft unterschiedlich verdient wird, zwischen bestimmten Gruppen, darunter den beiden Gruppen Mann und Frau. Das finde ich a priori nicht verwerflich. Das halte ich für...
Das finden Sie nicht verwerflich? Nur wir können ja statistisch feststellen, dass es ausgerechnet Frauen trifft und nicht der reine Zufall ist.
Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wie kann man was daran ändern? Also wie ändern wir, wollen wir etwas daran ändern? Und wenn ja, wie? Dass zum Beispiel Pflegeberufe nicht so gut bezahlt, bedauerlicherweise, kann man in diesen Tagen vielleicht auch nochmal ausdrücklich betonen, dass das eigentlich besser bezahlt gehört.
Darf ich da gerade mal einhaken in diesen Tagen? Das ist nämlich auch eine Aussage, die wir heute Morgen von Henrike von Platen bekommen haben. Die ist Unternehmerin und Schirmherrin dieses Equal Pay Days, die sich nämlich Gedanken gemacht hat zur gleichen Bezahlung, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise.
Ich bin sehr gestolpert über das ganze Thema der systemerhaltenden Berufe, wo dann Ärzte kommen und dann kommen aber sofort so Menschen wie Pfleger und Krankenpersonal und Verkäuferinnen und Verkäufer. Und dann überlege ich mir, wieso die Berufe bezahlt sind und dass das genau die Branche ist, die so schlecht bezahlt ist, außer mal abgesehen von den Ärzten. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass die Menschen diesen Wert auch mal anerkennen in einer anderen Form und dass genau das Thema, an der Stelle über Geld zu sprechen, uns letzten Endes über Corona hinaus positiv dann wiederum begleiten wird.
Da hat sie völlig recht. Aber noch einmal, in unser Problem zahlt das, was wir jetzt behandeln wollten, Equal Pay, zahlt das nur eingeschränkt ein. Männliche Pfleger werden auch lausig bezahlt. Also alle Pfleger, Pflegerinnen sollten besser bezahlt werden. Können wir sofort alle miteinander einen Haken drunter machen. Aber es macht etwas mit der Statistik und diesem statistischen Lücke, diesem Gap, dass ganz überwiegend die Pflegeberufe, Klammer auf, nicht so gut bezahlt, Klammer zu, von Frauen besetzt werden. Das macht etwas mit der durchschnittlichen Lohnsumme dieser Gruppe. Wenn Sie das ändern wollen, dann müssten Sie sagen, wir quotieren jetzt die Pflegeberufe und jeder zweite muss ein Mann sein. Dann haben Sie das Problem nicht mehr.
Wissen Sie, ich hab eine schlimme Vermutung. Wenn wir 60%, 70%, 80% Männer in diesen Berufen hätten, würden die auch besser bezahlt werden. Schon jetzt.
Das ist nicht auszuschließen, wobei die Frage ist, warum eigentlich?
Ja, warum? Haben Sie eine Ahnung?
Wenn es tarifvertraglich geregelt wird. Nein, ich glaube, der Staat hat ja ein Gesetz gemacht, um diese Lücke zu beheben. Ich finde, das ist so ein Gesetz, mehr Show und heiße Luft geht eigentlich nicht, weil der Staat kann daran fast nichts ändern. Es müssten die Tarifparteien tun, die könnten es und verstecken sich hinter diesem Gesetz. Ja, das hat ja jetzt der Gesetzgeber geregelt, nichts da. Und natürlich müsste, sagen wir mal so, man Frauen auch für andere besser bezahlte Berufe begeistern. Also wenn sie Maschinenbauer sind, oder Maschinenbauerin, verdienen sie blendend. Und zwar ganz egal, ob sie Frau oder Mann sind, glaube ich. Es sind halt nur verdammt wenig Frauen offenkundig bereit, willens oder haben das Interesse, Maschinenbau zu studieren. Und warum das so ist, das weiß ich auch nicht.
Aber wir können festhalten, an diesem Tag, wie auch immer diese 20% zustande kommen, sie dokumentieren, dass wir eine Ungleichheit haben in unserer Gesellschaft. Die können wir uns auf den Satz einigen, die wir überwinden sollten?
Nee, auf den Satz fürchte ich, können wir uns nicht einigen, weil sie da Dinge miteinander vermengen. Wir wollen ja nicht die Ungleichheit zwischen, wie man sagen, es sind zwei verschiedene Gruppen, die verhalten sich unterschiedlich, meinetwegen bei der Berufswahl, und das hat dann Folgen. Wenn Sie jetzt, Sie müssten vorne anfangen und sagen, bitte verhaltet euch anders, dann zeitigen Sie, werden auch diese Folgen nicht mehr gezeitigt. Wenn Sie an den Folgen was verändern, ohne vorne an was, am Verhalten was zu ändern zu haben, das kann nicht funktionieren.
Ich habe eine ganz kleine Befürchtung an dieser Stelle. Ich kann Ihre Gedankengänge nachvollziehen, auch wenn Sie sagen, da kann man gesetzlich nicht so viel machen. Das ist aber ganz häufig genau die Argumentation derjenigen, die dann unterm Strich sagen, man kann daran sowieso nichts ändern.
Doch, man kann. Noch einmal. Jeder deutsche Tarifvertrag könnte sagen, sofort sagen, Dienstjahre sind nicht mehr ausschlaggebend für die Höhe der Bezüge, sondern Qualität, kann der was, was macht er da? Und die Frage, ob jemand 3 Jahre ausgestiegen ist, an seinen Schreibtisch zurückkehrt, genau dasselbe, genauso gut macht wie vorher. Und daneben saß halt der Mann, der saß die 3 Jahre da und der verdient jetzt mehr als die Frau, die zurückkehrt. Das ist wirklich ungerecht. Und das können wir uns vielleicht schnell einigen. Das ist ungerecht und das könnte man ändern, nur halt der Staat kann es nicht.
Der Equal Pay Day und kleiner Arbeitsauftrag für die Tarifparteien von Nikolaus Blome. Wir sortieren die Themen dieses Tages gemeinsam mit Nikolaus Blome, Journalist und Autor, unter anderem aus ihrer Feder Angela Merkel, die Zauderkünstlerin. 2013 haben Sie das geschrieben. Gilt der Titel noch?
Ja, ich würde beinahe sagen, mehr denn je. Außer in der Flüchtlingskrise 2015 im September. Da hat sie nicht gezaudert, sondern hat ihr Herz über die Hürde geworfen, wie ich finde, immer noch finde, in einer sehr, sehr großartigen, großherzigen Geste, die das Land allerdings mit verpflichtet hat. Und das hat sie im darauffolgenden Zeitraum, wie ich finde, nicht mehr klar genug kommunizieren wollen vielleicht auch. Und dann ist so ein gewisser Kontrollverlust eingetreten, von dem ja jetzt witzigerweise auch wieder die Rede ist. Also diese Grenzschließungsdebatte kommt ja mit Corona und den jetzt nicht geschlossenen, wenn man ehrlich ist, aber doch deutlich stärker kontrollierten Grenzen zu Frankreich, Schweiz und Österreich wieder hoch.
Diese Zauderkünstlerin muss sich um genau dieses Thema, das Sie gerade angesprochen haben, also Flüchtlingskrise FF, kümmern. Heute in der Kommunikation nicht mit einem ganz großen Kreis, nicht mit der deutschen Bevölkerung, sondern in einer Videokonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Es geht um die neu angespannte Flüchtlingssituation an der griechisch-türkischen Grenze in den griechischen Flüchtlingslagern. Das wäre in Zeiten ohne Corona-Krise ja im Prinzip schon Krise genug.
Das wäre Schlagzeile.
Ja, das wäre Schlagzeile. Jetzt ist es weg, aber es ist ja de facto nicht weg.
Nein, wenn man gestern Bilder gesehen hat aus einem dieser Lager, ich glaube auf Lesbos.
Moria.
Moria, genau, das zumindest in Teilen wie abgebrannt schien, dann ist das natürlich virulent. Und der türkische Staatspräsident, der sich auf ein ganz seltsames, zweischneidiges Abenteuer in Nordsyrien eingelassen hat, nunmehr sagt, ich brauche mehr Geld, um die Flüchtlinge, die er in Wahrheit mitproduziert hat, die neuen zu versorgen. Oder, und wenn ihr mir das Geld nicht gebt als Europäische Union, dann schiebe ich Flüchtlinge, die ich mit 3,7 Millionen Personen schon im Land habe, in Richtung Türkei und nach die Grenzen auf. Das ist natürlich eine Lage, die, glaube ich, beherrschbar ist, weil diese Flüchtlingszüge sind noch nicht auf dem Weg und sind darum auch noch, glaube ich, steuerbar. Und mir scheint das Interesse von Herrn Erdogan ziemlich eindimensional zu sein. Da geht es um Geld. Und dann, glaube ich, kann man das auch mit Geld retten. Und natürlich kann Erdogan argumentieren, er hält wirklich...
Das sollte man jetzt tun.
Ja, sicherlich. Was denn sonst? Ich finde es ein bisschen überraschend, dass ein Land wie Griechenland, EU-Mitgliedstaat, auch schon eine ganze Menge Geld bekommen hat, um diese Lager in einen ordentlichen, halbwegs menschenwürdigen Zustand zu versetzen. Das ist über 2, 3, 4 Jahre offenkundig nur sehr eingeschränkt bis gar nicht geschehen. Und da müssten sich von rechts wegen auch die Griechen ein bisschen fragen lassen, wieso sieht es eigentlich in diesen Lagern so aus, wie es da aussieht. Ihr habt eine ganze Menge Geld bekommen von den restlichen EU-Staaten, um das in den Griff zu kriegen. Ihr habt das Glück oder das Pech in diesem Fall, an der Außengrenze zu sitzen, die da neuralgisch ist. Aber dafür haben wir euch auch geholfen und nicht viel scheint mir passiert zu sein. Und ähnlich kann Erdogan argumentieren, er habe schon 3,7 Millionen Flüchtlinge, glaube ich, über 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und die kann er aus seiner inzwischen ziemlich maroden Wirtschaft heraus nicht unterhalten.
Es ist die Zeit des permanenten Krisenmanagements. 2 Krisenmanager sind heute Vormittag vor die Presse getreten in München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und ich höre gerade, sie sind noch immer vor der Presse. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke ist virtuell dabei, kann mich und Nikolaus Blome auf den Stand bringen. Gibt es denn neue Ankündigungen in Sachen Corona?
Ja, es gibt viele Dinge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich verfolge diese Pressekonferenz seit einer Dreiviertelstunde. Momentan hört man im Hintergrund die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Es gibt zum Beispiel die Ankündigung, dass der bayerische Schutzschirm für Unternehmer ganz konkret jetzt beginnt, nämlich dadurch, dass Beschäftigte mit Betriebsgrößen von bis zu fünf, Unternehmer mit Betriebsgrößen von bis zu fünf Beschäftigten sofort Zahlungen von 5.000 Euro beim bayerischen Staat abrufen können. Beschäftigten zahlen bis 10, 7.000, 50 Beschäftigte, 15.000. Also das ist wirklich ganz konkret. Und Markus Söder hat vor wenigen Minuten auch nochmal erklärt, warum das öffentliche Leben in Bayern heruntergefahren wird ab morgen. Und er hat den Weg, den Bayern geht, so beschrieben.
Wir versuchen, richtig Maß und Mitte zu finden, aber es gilt nach wie vor nur das Primat der Medizin. Die Politik richtet sich nach der medizinischen Empfehlung. Meine Bitte, wie gesagt, machen Sie alle mit. Lassen Sie uns unterhaken. Es gibt tolle Beispiele von ehrenamtlichem Engagement. Bitte achten Sie darauf, wo Sie hingehen und was Sie tun.
Markus Söder vor wenigen Minuten, und er hat gesagt, Bayern sei vorangegangen und er sei froh, dass jetzt alle anderen Bundesländer mitziehen.
Das Interessante ist ja an diesem Termin auch, das ist ja kein rein bayerischer Termin. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist nach München gereist, ist auch mit aufgetreten oder wird noch auftreten. Frage an Sie beide, zuerst an den Politikjournalisten Nikolaus Blome. Was muss man denn darin lesen?
Ja, ich glaube, dass Markus Söder tatsächlich ein bisschen in diesem föderalen System der Bundesrepublik den Takt und den Schritt vorgegeben hat. Und ich glaube, dass der Bundesgesundheitsminister gerne hätte, dass die restlichen Länder nachziehen, was ja jetzt weitestgehend auch verhandelt ist. Und darum adelt er, wenn man so will, den Auftritt des Landespolitikers durch einen bundespolitischen Auftritt nebendran, um einfach zu suggerieren oder deutlich zu machen, das ist der Weg, den das ganze Land wohl nehmen sollte in den nächsten Tagen.
Michael Watzke, Ihre Einschätzung, Sie haben es beobachtet. Hat Jens Spahn schon gesprochen?
Ja, er spricht jetzt gerade und er hat auch seine Rede schon gehalten, und ich gebe Herrn Blome vollkommen recht, das ist ein Adeln der Geschicke oder der Maßnahmen, die Bayern getroffen hat. Spahn hat das auch ganz konkret benannt. Er hat gesagt, die Tatsache, dass Bayern einen eigenen Katastrophenstab geschaffen hat mit 400 Beamten, die jetzt in den Gesundheitsbehörden arbeiten und dort besonders eingesetzt werden. Das sei so ein Beispiel dafür, dass Bayern es richtig gemacht habe. Und dann hat Jens Spahn geradezu emotional gesagt, man solle der Verkäuferin im Supermarkt, auf die in den nächsten Tagen und Wochen besonders viel Arbeit zukomme, auch gerne mal ein Lächeln schenken.
Oder dem Lkw-Fahrer, dem Logistiklieferanten, derjenige, der mithilft, dass wir alle gut versorgt sind, einen freundlichen Wink. Und schenken Sie vor allem all denjenigen, die gerade unter starkem Stress arbeiten, Ihre Geduld und Ihre Mithilfe.
Denn so Jens Spahn, der ja selber noch nicht alt ist, er sagt, aus seiner Einschätzung ist der Einschnitt, den Deutschland jetzt gerade erlebt und in den nächsten Wochen erleben wird, in der Geschichte der Bundesrepublik, also seit dem Krieg, unvergleichlich. Also hat es in der Form bis jetzt noch nicht gegeben.
Kleines Schmankerl würde man wahrscheinlich in Bayern sagen. Der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, hat sich zu Wort gemeldet, hat auch nochmal begründet, warum man in Berlin nicht den Katastrophenfall ausruft, also anders als in Bayern. In Berlin funktionieren die Strukturen zur Bewältigung der Krise.
Ich muss sagen, in Berlin ist der permanente Katastrophenfall. Den braucht man gar nicht mehr ausrufen, wenn es um die Verwaltung geht. Also das finde ich, ist beinahe zynisch, was er da gesagt hat. Ich finde es angenehm, Maß und Mitte, das wäre jetzt der eine kleine Ausschnitt von Markus Söder, weiß nicht, was er sonst noch gesagt hat, aber auf diese Kriegsrhetorik und diese alarmistische Mobilisierungsrhetorik zu verzichten, zumindest auf den ersten Blick, uns ein bisschen emotionaler zu machen. Das fehlte mir bei dem Auftritt gestern von der Bundeskanzlerin, die auch sehr klar gemacht hat, was jetzt Lage ist und was als nächstes passiert. Das fand ich gut. Und gleichzeitig fehlte jede emotionale Regung, zu sagen, wir haken einander unter, schenken Sie den Leuten ein Lächeln. Also sowas, das es ein bisschen wärmer macht und versucht, das Land auch emotional ein bisschen zusammenrücken zu lassen. Das fehlte bislang bei Merkel. Das finde ich schade.
Man könnte fast sagen, wenn es gerade nicht wichtigere Fragen gäbe, dieses Team, das da aufgetreten ist in München, Söder, Spahn ist das Dreamteam der Union.
Also zumindest können die jetzt glänzen und sie tun es auch, muss man ihnen neidlos, glaube ich, zuerkennen. Andere Kandidaten wie Friedrich Merz, was soll der arme Kerl jetzt machen? Wahlkampf zu machen ist deplatziert. Er hat kein Amt. Wer sicherlich auch noch glänzen kann, immerhin in einem Land von Bundesland mit 17 Millionen Einwohnern, ist Armin Laschet, der vierte, der weitere Kandidat. Und auf eine nochmal schmankligere Art und Weise wird sich Frau Kramp-Karrenbauer fragen müssen oder vielleicht auch selber fragen, warum sie eigentlich zurückgetreten ist, denn Von Thüringen und dieser Katastrophe dort spricht niemand mehr, die Sie damals vor wenigen Wochen aus dem Amt geschwemmt hat.
Michael Watzke, Sie hören weiter fleißig zu, werden auch weiter im Programm darüber berichten. Vielen Dank für diesen Stand der Informationen nach München. Nikolaus Blume, Sie haben ja auch schon erzählt, viele der Veranstaltungen, die Sie besucht hätten, bei denen Sie aufgetreten wären, sind abgesagt. Sie haben also auch mehr Zeit wie alle unsere Gäste und deswegen haben wir ja eine kleine Serie.
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Also, Nikolaus Blume, Ihre Empfehlung, was soll man machen mit der Zeit?
Naja, dann läuft es ja irgendwann aufs Lesen raus. Und ich habe allerdings schon vor dem wirklichen Ausbruch von Corona vor ein paar Wochen das Buch von Frank Schirrmacher aus dem Jahr 2006 allerdings schon zum ersten Mal gelesen. Witzigerweise hatte ich immer im Schrank stehen und dann greift man halt mal zu, im Minimum. Da geht es auch um Extremsituationen in sozialen Gefügen, also in Gruppen. Und die Frage, worauf dann wer rekurriert und wer länger lebt so ungefähr. Also ein Beispiel macht er das ganz deutlich und das ist dann die große Antwort, ist die Familie. Und dann leitet er weiter, was macht es eigentlich mit einem Land, wenn es nicht mehr so viele Familien gibt, weil es mehr Single-Haushalte gibt, was das gute Recht der Leute ist, die in einem Single-Haushalt leben wollen. Und trotzdem macht es was mit der Gesellschaft, wenn es weniger Kinder gibt. Und dekliniert das einmal komplett durch. 2006 mit Sachen drin, auch über Ostdeutschland übrigens und warum dort die Neigung zu Radikalismus noch viel höher ist. Darüber sprachen wir beim letzten Mal, glaube ich. Ganz, ganz spannendes Buch, gar nicht lang. Blenden geschrieben, wie Verschirmacher immer, ein Genuss.
Die Empfehlung von Nikolaus Blume. Unsere Empfehlung finden Sie übrigens insgesamt gebündelt auf deutschlandfunkkultur.de. Mir bleibt noch Danke zu sagen. Schön, dass Sie da waren.
Ja, wo ist jetzt hier das Sterilium?
Direkt neben uns.